Ich weiß nicht, wie es euch heute so geht. Wahrscheinlich seid ihr müde, nehme ich an. Einige von euch haben eine lange Reise hinter euch. Darum werde ich mich relativ kurz halten. Ich schaue mal, wie es euch so geht. Wenn ihr schon ganz schlecht ausschaut, dann lasse ich es einfach, gell? Das Thema für diese Woche habe ich mir gewählt. Wir werden besprechen Krisen. Und zwar, ich weiß, einige von euch, viele kommen ja zum ersten Mal. Ich weiß nicht, wo du stehst, wer du bist. Ich weiß auch nicht, ob du gläubig bist, ob du den Herrn Jesus kennst, ob du ein Mensch bist, der von Jesus verändert ist. Das spielt keine Rolle, wo du stehst. Krisen hat jeder. Ob Christ oder nicht Christ, gläubig oder nicht gläubig. Und wir möchten ein bisschen anschauen, diese Woche, zum einen, wie wir in Krisen hineinkommen, das werden wir uns nicht besonders anschauen, denn das geht von alleine. Das muss man gar nicht studieren. Vielmehr die Ursache für Krisen, warum es so weit kommt und wie Gott, in der Bibel haben wir unsere heiligen Vorfahren, die waren alle in Krisen. Und wie Gott in diesen Krisen durch diese Menschen gewirkt hat, das möchte ich mit euch ein bisschen besprechen. Wir werden morgen Abend eigentlich konkret damit beginnen. Ich möchte heute noch etwas, das alles ein bisschen zusammenfasst, ansprechen. Bevor wir das tun, möchte ich noch beten. Lieber Vater, wir danken dir von Herzen für das Vorrecht dieses Abends, für das Vorrecht, dein Wort hören zu dürfen. Danke, Herr Jesus, dass du zu uns sprichst durch die Bibel, dein Wort, das du uns gegeben hast, damit wir dich kennenlernen, den alleinigen Gott, der uns Leben gibt. Herr, danke, dass wir alleine in und durch dich Leben haben, nicht nur vegetieren, nicht nur ein Dasein fristen, gut oder schlecht, sondern wirklich leben können. Herr, manchmal sind wir in Krisen, wo wir nicht viel spüren oder erkennen von dem Leben, von dem du in deinem Wort so oft schreibst und sprichst. Und Herr, so wollen wir ein Stück lernen, was es heißt, in Krisen zu leben, wozu sie da sind und wie wir lernen können, damit umzugehen, aus deiner Kraft und aus deiner Gegenwart. Danke, Herr, für diese Leute, die du geschickt hast diese Woche. Und ich freue mich auf ein gutes Zusammen. Gut, weil du hier bist, nicht weil wir gut wären. Gut, einfach nur, weil du da bist, Herr. Das heißt nicht, dass es einfach sein soll, schmerzlos, aber dass es gut ist für uns, Herr. Und dir Ehre gibt und dir Freude bringt. Das ist mein Gebet für diese Woche. In Jesu Namen. Amen. Ich war vor 2 Wochen in Deutschland, habe eine Woche unterrichtet da in Friedrichshafen. Und die Uschi war öfter da mal. Da habe ich einen kennengelernt, ist ein Bekannter bzw. Freund von Uschi und Armin auch. Das ist ein Astronom. Universum da, die schauen sich die Sterne da an und so weiter, gell? Bauen da wie heißen die Dinge da, die Satelliten, die da rumfliegen, gell? Armin und Uschi arbeiten auch dort. Aber er hat auch ein Buch geschrieben und da hat mich etwas fasziniert. Und zwar, ich habe da nur ein paar Overhead-Folien gemacht. Danke, Michael. Das hat jetzt überhaupt nichts, das hat nichts damit zu tun jetzt mit der Astronomie oder so. Ich möchte nur was ansprechen, was mich bei dem Studium von diesem Buch, was mir so bewusst geworden ist. Ihr alle kennt ja, wisst mehr oder weniger, unser Planetensystem, das ist ja einfach, gell, die Sonne. Und da sind die inneren Planeten, Merkur, Venus, Erde, Mars und dann sind die äußeren Planeten, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun und der Pluto. Und das ist eine relativ kleine Sache. Die Erde ist von der Sonne 150 Millionen Kilometer entfernt. Und das geht dann in größere Dimensionen natürlich. Aber das ist also unser Planetensystem. Das ist recht interessant, wenn man so die Einzelheiten ein bisschen kennenlernt. Und mich hat das fasziniert, oder mich fasziniert es halt. Aber er hat da ein paar Bilder drinnen dann. Und zwar, das ist unser Planetensystem, die Erde, einer von den kleineren Planeten. Wie ihr da seht, das ist so in der Größenordnung halbwegs. Der Jupiter ist der größte, der Saturn. Und dann hat mir das Bild sehr imponiert. Das ist unsere Milchstraße. Wenn ihr abends, hier nachts haben wir ganz schönen Himmel. Das ist nicht so, in Schladming ist nicht so gut, speziell wenn die Lichter hier brennen, auch wenn die aus sind von der Piste. Aber wenn du raufschaust, siehst du einen Nebel, so ein bisschen so nebelig, und das ist die Milchstraße. Und das ist eine Anhäufung von Sonnensystemen oder halt Sternen. Und diese Milchstraße, das ist das, was du siehst da. So nehmen sie halt an, oder ich weiß nicht, wie sicher das ist. Aber das ist dieser Nebel, den wir sehen. Das ist die Ansammlung von den Sternen. Und unser Planetensystem, das ist genau dieser weiße Punkt hier, was weiß ich. Oder der daneben, ich habe keine Ahnung, gell. Auf jeden Fall, wir sind hier. Gell? Das ist unser Planetensystem, das ist sehr imposant. Das ist die Milchstraße, hat ein paar Millionen Sterne von diesen Systemen. Ob es Planeten gibt, das weiß man nicht so genau. Und dann noch ein drittes Bild. Und das ist das, was wir heute so das uns bekannte Universum nennen. Und zwar ist das die Anhäufung von Milchstraßen. Jeder weiße Punkt, den du hier siehst, ist eine Milchstraße. Und wir sind hier. Oder wiederum knapp daneben, ich weiß auch nicht genau, gell? Aber was mir bei den drei Bildern so bewusst geworden ist, ist das gewaltige Ausmaß und unsere Nichtigkeit. Wenn man sich das mal so bildlich, wenn man das so sieht, kommt man drauf, wir existieren eigentlich nicht. Im Prinzip sind wir nicht existent, von der Größe her gesehen. Uns gibt's gar nicht. Wenn man den Kosmos so sieht, interessant ist zwar hier, dass anscheinend die Lichtfrequenzen, die sie halt, was weiß ich, so aufsammeln mit den Fotoapparaten, die sie da draußen haben, dass die Ansammlungen hier so speichenförmig alle hier zur Mitte führen. Das ist auch ganz interessant. Das nennen sie die Finger Gottes. Aber es geht jetzt nicht darum. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Als ich darüber so nachgedacht habe, kam ich drauf, wir sind so total unwichtig. Nicht existent. Und da habe ich mir gedacht, was bin ich eigentlich? Oder worin liegt die Größe des Menschen? Wenn du das von dieser Größe aus siehst und dann schaust du auf die Erde, die Würmer, die da rumkriechen oder die Insekten, da immer die Insekten sind ja riesig im Vergleich zu dem, was wir sind. Was zählt es da, ob man ein bekanntes Insekt ist oder ein unbekanntes, ein weibliches, männliches oder ist ja so irrelevant. Und ich habe mich gefragt, worin liegt die Größe? Und ich muss immer spazieren gehen, wenn ich bete. Ich bin spazieren gegangen, da wurde mir bewusst, die einzige Größe, die wir haben, ist in unserer Beziehung zu dem, der all das gemacht hat. Allein in der Beziehung, in der Gemeinschaft mit dem Schöpfer, der all das gemacht hat, wenn wir mit dem in einer direkten Beziehung leben, dann sind wir groß. Dann sind wir speziell, dann sind wir wertvoll. Die einzige Größe, die der Mensch hat, liegt nur in seiner Beziehung mit dem Schöpfer Gott. Wenn er die nicht hat, ist er eigentlich nicht existent. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Es geht um die Gemeinschaft mit dem einen Gott und Vater, der all das gemacht hat und uns auch. Wisst ihr, ich weiß nicht, wie es euch so geht. Wir werden über Krisen sprechen, aber manchmal geht es mir nicht gut in meinem Christenleben. Als Christ soll man ja Frieden haben, Zufriedenheit, Freude. Freude kommt so oft vor da drinnen, gell? Ich habe oft keine Freude. Ich habe oft keinen Frieden. Ich habe oft keinen Elan. Und man möchte doch meinen, Warum ist das so, dass wir als Christen, die wir Gott kennen, manchmal so eigentlich miserabler sind als Menschen, die Gott nicht kennen? Die Bibel spricht immer von der Fülle in Christus. Ich lese euch einen Vers vor. Kolosser Kapitel 2. Kolosser 2, Vers 9. Da schreibt der Paulus: Denn in ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht oder zur Fülle geworden. Wenn man über den Vers nachdenkt, wir sind in Christus zur Fülle geworden. Wir sollen voll sein von Christus. Ich muss euch ehrlich sagen, manchmal fühle ich mich nur halb voll oder viertel voll oder nur dreißigstel gefüllt. Und ich fühle mich leer. Warum ist das so? Und wisst ihr, die Antwort ist eine ganz einfache. Ich habe vergessen, wozu Gott mich geschaffen hat. Es gibt nur eine Größe, die der Mensch hat. In der Gemeinschaft, in der lebendigen Beziehung mit dem, der uns gemacht hat, mit dem Schöpfer. Und wenn wir das vergessen, wozu Gott uns gemacht hat, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn eine tiefe Leere in unserem Leben ist, obwohl ein wiedergeborener Christ. Es ist interessant, wenn man die Bibel von vorne bis hinten so durchliest, kommst du drauf, es gibt nur einen Grund, nicht einer von vielen Gründen, es gibt nur einen Grund, warum Gott den Menschen geschaffen hat. Ich weiß, hast du schon mal drüber nachgedacht? Warum hat Gott uns überhaupt gemacht? Mal drüber nachgedacht. Es gibt nur einen Grund, weil er Gemeinschaft mit uns haben möchte. Du fängst an im ersten Buch Mose, da geht Gott mit Adam spazieren. Ich habe den Satz so gerne, in der Kühle des Abends gingen sie spazieren. Und ich kann mir das immer so lebendig vorstellen, wie Adam Gott entgegenläuft und in die Arme und dann raufen sie und wälzen sich und haben einfach eine Gemeinschaft, sitzen unterm Baum, Tasse Kaffee, haben Gemeinschaft. Das ist so haben Adam und Gott gelebt. Das ist Gemeinschaft. Miteinander etwas tun. Bereits im 1. Mose Kapitel 10 lesen wir, Gott wohnte im Zelt von Schem. Das ist einer von den Söhnen Noahs, der hatte drei Söhne. Hast du schon mal gezeltet mit jemand? Wer hat noch nie gezeltet? Gibt es jemanden, der noch nie im Zelt geschlafen hat? Ja, Wahnsinn, ihr müsst sofort im Sommer mal kommen, gell? Ja, der es noch nie getan hat. Eins fällt dir auch im Zelt, erstens es stinkt, ja. Aber darüber hinaus, es ist ganz enge Gemeinschaft im Zelt. Im Zelt bist du ganz beisammen mit deinem Nachbarn, manchmal zu knapp. Zelten steht für Gemeinschaft, Beisammensein. Wisst ihr noch, als Gott durch die Wüste mit den 40 Jahre lang mit den Israeliten zog? Da war die Stiftshütte. Wo war die Stiftshütte? Das Zelt. Mittendrin und rings um die Stiftshütte waren die 12 Stämme. Gott wollte immer in der Mitte von Menschen sein. Gott wollte immer schon Gemeinschaft haben, sonst gar nichts. Wir lesen im Johannes Kapitel 1, Vers 14. Ich lese euch den Vers schnell vor. Johannes 1, 14. Und das Wort wurde Fleisch. Wer ist das Wort? Jesus Christus. Am Anfang war das Wort war Gott und war bei Gott und so weiter. Das Wort Jesus wurde Fleisch, er ist Mensch geworden und er wohnte unter uns. Das Wort wohnte ist das griechische Wort, er zeltete unter uns. Tabernacled. Ja. Im Englischen sagt man das auch. Er zeltete unter uns. Jesus hat unter uns gezeltet, er ist Mensch geworden, er hat Gemeinschaft gehabt mit Menschen. Das ist, was Gott von Anfang an wollte. Sonst gar nichts. Es gibt drei Merkmale, die typisch sind fürs Zelten. Wenn du zeltest, ist ein sehr transparentes Leben. Wie im Sommer, wir sind ja unterwegs mit den Gruppen, Und wir schlafen in Zelten, auch die Lehrer. Da musst du mir ganz vorsichtig sein, was du sagst über die Studenten, weil die hören alles. Extrem transparent. Abends, wenn du eine Taschenlampe drinnen hängen hast oder sonst was, die sehen genau jede Bewegung, die du machst. Transparent. Zelten ist transparent. Erinnert euch, Jesus hat unter uns gezeltet, als er vor Pilatus stand. Pilatus hat gefragt, wer bist du? Und Jesus hat gesagt, frage doch die anderen. Ich habe jeden Tag offen gepredigt, ich habe nichts verheimlicht. Jesus war transparent in seinem Leben. Das zweite Typische für Zelten ist sehr einfach. Leben im Zelt ist einfach. Spätestens beim zweiten Ausflug im Sommer, wenn wir mit den Zelten unterwegs sind, nehmen die Leute nur noch das mit, was sie brauchen. Weil sie wissen, sie müssen es tragen. Sehr lange. Dann nimmst du nur das mit, was du brauchst. Einfach. Nichts Überflüssiges. Erinnert euch, ein Jünger hat mal gesagt zu Jesus, ich will dir nachfolgen. Jesus hat gesagt, die Füchse haben Gruben, wo sie sich hinlegen. Der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegt. Er hat unter uns gezeltet, ganz einfach gelebt. Und das Dritte, was typisch ist für Zelten, Zelten ist nur vorübergehend. Du schlägst nicht dein Zelt aus und wohnst da bis zum Ende deines Lebens. Du gehst immer weiter. Jesus war unter uns eine Zeit lang. Wir sind hier nur eine Zeit lang. Wir zelten nur. Das ist nicht unsere Heimat. Wisst ihr, was die erste Priorität ist im neuen Himmel und in der neuen Erde? Diese Erde da, die wir da momentan haben, die ist auch ganz nett. Aber die ist dreidimensional. Und es kommt eine neue. Offenbarung Kapitel 21. Wenn Gott den neuen Himmel und die neue Erde machen wird, wisst ihr, was da die erste Priorität sein wird? Das erste, was gesprochen wird? Schlagt auf Offenbarung 21. Wenn du eine Bibel mit hast, kannst du sie aufschlagen. Wenn nicht, tust du dich schwer. Jetzt sehen wir gleich, wer geistlich ist und wer ungeistlich ist unter euch. Die keine Bibel mit haben, gehen zur Hölle. Die anderen kommen in den Himmel. Du kannst dir hinten noch eine holen, wenn du möchtest. Gell? Sicher. Naja. Nein, ist nicht so tragisch, stimmt nicht. Offenbarung 21, Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, das ist das Erste, was im neuen Himmel und der neuen Erde gesagt wird. Der erste Satz, wisst ihr, was das ist? Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Gott zeltet unter den Menschen. Garten von Eden war es das Erste, was Gott getan hat, mit Adam unter dem Baum Kaffee getrunken. Das Letzte, was sein wird, und das Erste im neuen Himmel und neue Erde, ist, dass Gott unter den Menschen zeltet, Gemeinschaft hat mit den Menschen. Siehe das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Das ist die erste und die letzte Priorität, die Gott setzt, Gemeinschaft mit dir und mit mir zu haben. Es gibt sonst keine. Und wisst ihr, ich versuche in meinem Leben, mich dauernd an anderen Dingen zufriedenzustellen. Ich versuche, Zufriedenheit zu finden in anderen Dingen. Das klappt eine Zeit lang und dann fällst du wieder auf die Schnauze. Und dann, wenn ich auf der Schnauze liege, fragt man sich, ja, ich bin halt so ein schwacher Christ und ich habe so wenig Glauben und die Umstände sind so schwierig und meine Frau versteht mich nicht und so weiter. Wisst ihr, was ich gelernt habe in der Zwischenzeit? Das Problem, wenn ich auf der Schnauze liege in meinem Christenleben, liegt nicht an meinem schwachen Glauben, der ist okay. Liegt nicht daran, dass ich so schwacher Christ bin, das ist auch okay. Es liegt nicht daran, dass die Umstände so schlecht sind, auch okay. Es liegt nicht mal an meiner Frau. Das Problem liegt daran, dass ich wieder einmal vergessen habe, wozu ich gemacht worden bin, nämlich zur Gemeinschaft mit Gott. Und wenn du das vergisst, dann darfst du dich nicht wundern, wenn dein Christenleben stinklangweilig ist. Oder schwierig. Dein ganzes Leben. Das erste und einzige Ding, wonach Gott sich sehnt, ist Gemeinschaft mit dir und mit mir zu haben. Wisst ihr, was mir in der Bibel auch auffällt? Wann immer Gott mit Menschen beisammen ist, der ist immer. Alten Testament. Da, ich lese euch, ich sage euch nur eine Stelle, 2. Mose 24 zum Beispiel. Das ist, wo Moses die Instruktionen empfängt, wie er die Stiftshütte zu bauen hat und die 10 Gebote kriegt er da und so weiter. Aber da, im 2. Mose 24, da lesen wir im Vers 9, da stiegen Mose und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels hinauf. Also 74 gingen hinauf, nicht nur Mose alleine. Und sie sahen den Gott Israels und unter seinen Füßen war es wie Arbeit von Saphirplatten und wie der Himmel selbst an Klarheit. Gegen die Edlen der Söhne Israel aber streckte er seine Hand nicht aus, sondern sie schauten Gott und aßen und tranken. Die haben immer gegessen, wenn sie Gott sahen. Und getrunken. Ist euch schon aufgefallen, wann immer der Herr Jesus Christus aufgestanden nach seiner Auferstehung am Ostersonntag, der hatte immer Hunger, wenn er da war. Immer gegessen. Damals war, wir sind ja heute absolute Banausen, wir sind ja derartig degeneriert in unserem Verständnis von Essen. McDonald's zum Beispiel ist mein Lieblingsrestaurant. Aber bei uns ist ja Essen nur noch Bäuche füllen. Biblisch ist Essen viel mehr als Bauchfüllen. Das ist Gemeinschaft haben, am Tisch sitzen. Erinnert euch an die Geschichte, wo die drei Männer, einer von denen war Jesus Christus, zu Abraham kamen, in Mamre. Da hat Abraham gesagt, wartet schnell, ich mache euch da was zu essen schnell, ihr seht ein bisschen hungrig aus. Und dann ging er und hat seiner Frau gesagt, backe Brot. Er hat die Ziege geschlachtet, die mussten mindestens 5 Stunden warten, bis sie was zu essen hatten. Das war Essen. Gemeinschaft haben, beisammensitzen. Sollten wir wieder ein bisschen lernen. Das wäre gut. Schlag mal auf 1. Mose Kapitel 5. 1. Mose 5. Das ist das Kapitel, was du wahrscheinlich nie liest, wenn du vorne anfängst. Du liest Kapitel 4 zu Ende und liest bei 6 wieder weiter. Bei Kapitel 5 ist die Ahnenreihe von Adam bis Noah. Aber da, ich lese noch ein paar Verse mit euch. 1. Mose Kapitel 5, Vers 4. Und die Tage Adams, nachdem er Seth gezeugt hatte, betrugen 800 Jahre, und erzeugte Söhne und Töchter. Ist wichtig übrigens, wenn die Leute fragen mich manchmal, ja, wie haben die sich vermehrt? Der hatte nur 2 Söhne, ne? Die hatte Söhne und Töchter. Und alle Tage Adams, die er lebte, betrugen 39 Jahre, dann starb er. Sie sind ziemlich alt geworden. Vers 6, und Seth lebte 105 Jahre und zeugte Enosch, und Seth lebte, nachdem er Enosch gezeugt hatte, 807 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Alle Tage Seth betrug 912 Jahre, dann starb er, und Enosch lebte 90 Jahre und zeugte Kenan, und Kenan lebte, nachdem er Kenan gezeugt hatte, 815 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Alle Tage von Enosch betrug 905 Jahre, dann starb er, und Kenan lebte 70 Jahre und zeugte Mahalalel, und Kanan lebte, nachdem er Mahalalel gezeugt hatte, 48 Jahre, zeugte Söhne und Töchter. Alle Tage Kenan betrug 910 Jahre, dann starb er, Mahalalel lebte 15 Jahre und so weiter. Hochinteressant, gell? Faszinierendes Kapitel, aber geh mit mir runter zum Vers 24. Vers 24. Und Henoch wandelte mit Gott. Ich liebe diesen Satz. Henoch wandelte mit Gott. Die anderen sind geboren, gelebt, gestorben. Geboren, gelebt, gestorben. Geboren, gezeugt, gestorben. Geboren, gezeugt, gestorben. Henoch wandelte mit Gott. Bist du schon mal mit einem Freund spazieren gegangen? Dann bist du mit ihm gewandelt, mit ihm gegangen. Da hast du Gemeinschaft, da spricht man. Das ist mit jemand wandeln. Gemeinschaft haben, Seite an Seite gehen. Wir haben die Wahl, entweder als wiedergeborene Christen unsere Jahre auszuleben und dann zu sterben. Oder wir können lernen, mit Gott zu wandeln. Wie Enoch, wie Noah. Das ist der Unterschied. Alte Testament gibt uns die Bilder, gemeinsam wandeln, spazieren gehen. Das Neue Testament gibt uns die Erklärung. Geht zu 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 9. 1. Korinther 1, Vers 9. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid, in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseren Herrn. Wozu sind wir berufen? In die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Mit ihm spazieren gehen, mit ihm wandeln. Das ist das, wozu wir berufen sind. Das ist Gottes Absicht mit dir, mit mir. Haltet ihr es noch 5 Minuten aus? Geht's noch? Oder bricht ihr schon fast zusammen? Also ich sage das öfter, aber für euch ist es echt schlimm. Weil ihr müsst sitzen, ich kann stehen. Beim Stehen kannst du nicht schlafen. Ihr müsst zuhören, ich muss sprechen. Beim Sprechen kannst du auch nicht schlafen. Ihr habt 2 Nachteile, ich habe 2 Vorteile. Wir können das aber ändern, zumindest eins. Ich kann mich hinsetzen, ihr könnt stehen, wenn ihr wollt. Okay? Das wäre übrigens viel biblischer. Wir sind hier sehr unbiblisch, tut mir leid. Jesus ist immer gesessen und die Leute um ihn sind gestanden. Sollen wir es biblisch machen? Ja, der Phil nimmt die Bibel wörtlich. Seht ihr, das merkt man gleich, gell?
Ja.
Die Deutschen haben gelernt, alles zu symbolisieren, gell? Er ist symbolisch gestanden. Ja. Und wir Österreicher natürlich. Eins muss ich noch sagen jetzt, und zwar zur Gemeinschaft. Ich weiß nicht, wie weit ihr die Bibel kennt. Wer von euch kennt die Bibel so nicht gut? Wenn du das nicht kennst, sag ruhig auf, das macht überhaupt nichts. Kennt die jeder halbwegs so? Ja? Sag mal, wisst ihr, wovon ich rede? Großen und Ganzen? Oder ist das nur Bahnhof? Wenn nicht, kein Problem, musst du dich melden, gell? Ich weiß es auch nur zufällig, weil ich es halt gelesen habe die letzten 2 Jahre. Aber der Salomon zum Beispiel. Der Salomon, das war ein König von Israel, gell? Unter seiner Herrschaft war Israel in der Hochblüte. Israel war nie so groß, geografisch gesehen, als unter Salomon. Gott sagte zu Salomon: Salomon, du hast einen Wunsch, du kannst dir wünschen, was du möchtest. Was hat Salomon sich gewünscht? Weisheit. Richtig. Schenk mir Weisheit, ein discerning heart, weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Bei uns, entschuldige übrigens, denn das, wir haben mehr englischsprachige Sachen hier als Deutsch, darum ist es manchmal so, dass ich das Englische zufällig weiß. Aber er hat sich Weisheit gewünscht. Übrigens, wenn du heute Abend, wenn Gott zu dir heute sagen würde, nimm das mal ganz reell, er würde zu dir heute sagen, du hast einen Wunsch und den bekommst du. Was würdest du sofort sagen? Was würdest du dir heute wünschen? Einen Wunsch für dein ganzes Leben. Hast du nie mehr wieder die Möglichkeit. Brauchst mir es nicht zu sagen, überleg dir für dich selber, was würdest du dir wünschen. Salomon hat sich Weisheit gewünscht. War auch gut, hat sich gefreut. Was mich eben fasziniert, ist der Kontrast zu David, sein Vater. David war der Vater von Salomon. David, als er König war, hatte Israel kaum Frieden. Fast nur Krieg. Ein Titel von David ist der Mann des Krieges, darum durfte er den Tempel nicht bauen. David war kein guter Familienvater, seine eigenen Söhne haben ihn fast umgebracht später. Er ist nackt durch Jerusalem getanzt, war ein Mörder, er war ein Ehebrecher. Mann des Krieges. Aber wisst ihr, was interessant ist? Wenn du die Bibel durchliest, du findest fast keine Seite in der Bibel, wo du den Namen David nicht liest. 860 Mal. Das Alte Testament hat 929 Kapitel. In fast jedem Kapitel im Alten Testament, nummerweise gesehen, kommt der Name David vor. Immer und immer wieder. Aber wisst ihr was, man liest kaum mehr was von Salomon. Von Salomon hören wir nur, dass die Lilien sind schöner gekleidet als er in all seiner Pracht und so weiter. Sonst nicht mehr viel. Dass sein Lohn war 666 Talente, auf seinem Thron waren 6 Stufen und so weiter. Sonst nicht mehr viel. Und ich habe mich gefragt, warum ist der Mann des Krieges, der Ehebrecher, der Mörder und so weiter, immer erwähnt in der ganzen Bibel und dass Gott
Salomon fragte, welchen einen Wunsch er hat, sagte er, ich möchte Weisheit. Psalm 27 lesen wir den einen Wunsch von David. Psalm 27, 4, also ein Psalm von David. Und da sagt David, eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich. Eins, nur eins. Zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Was war der einzige Wunsch von David? Zu wohnen im Haus des Herrn, ihn anzuschauen, über ihn nachdenken. Gemeinschaft. Der einzige Wunsch von David war, Gemeinschaft zu haben mit dem allmächtigen Gott. Und darum sagt Gott über David, das ist ein Mann nach meinen eigenen Herzen. So stelle ich mir einen Menschen vor. Wisst ihr warum? Nicht, weil David so super war, sondern weil Gott dich einzig und allein dazu gemacht hat, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und wenn du und ich, wenn wir das wahrnehmen, erfüllen wir die Absicht, wozu wir geschaffen sind. Sonst verfehlen wir sie. Gott wünscht sich Gemeinschaft viel mehr als alles andere. Wie geht's dir so mit der Gemeinschaft? Gehst du öfter spazieren mal mit Jesus? Gute Zeit mit ihm? Er sehnt sich danach. Er möchte nicht unseren Dienst, nicht unsere Hingabe. Er möchte nur uns, Gemeinschaft. Ein letztes noch. Eine Minute. Malachi 3,16. Da lesen wir von einem Buch. Malachi 3,16, das ist das letzte Buch im Alten Testament. Geh zu Matthäus und dann geh nach links. Da redeten die miteinander, die den Herrn fürchteten, und der Herr merkte auf und hörte. Und jetzt hör zu. Und ein Buch der Erinnerung wurde vor ihm geschrieben für die, die den Herrn fürchteten und seinen Namen achten oder an seinen Namen dachten oder gedachten. Buch der Erinnerung. Im Offenbarung, Kapitel 20, da lesen wir Folgendes. Beim letzten Gericht. Beim letzten Gericht, wo alle Menschen vor Gott stehen, da lesen wir, ihr müsst gut zuhören, ich habe eine Frage dann. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen und Bücher wurden geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Wie viele Bücher werden da mindestens geöffnet? Mindestens drei, gratuliere. Bücher wurden geöffnet, das sind mindestens zwei, Mehrzahl. Und ein anderes Buch wurde geöffnet. Das sind mindestens drei, okay? Das dritte ist das Buch des Lebens. Da steht dein Name entweder drinnen oder er steht nicht drinnen. Da kannst du auch nichts dazu tun. Das ist allein Gnade von Gott, dass dein Name da drinnen steht. Aber es werden noch andere Bücher geöffnet. Ein Buch davon ist das Buch Malachi 3,16. Das Buch der Erinnerung. Und wisst ihr, was mir Spaß macht an dem Buch? Da kannst du Punkte sammeln. Im Buch des Lebens kannst du keine Punkte sammeln. Im Buch der Erinnerung schon. Das Buch der Erinnerung wird für die geschrieben, die an seinen Namen denken. Jedes Mal, wenn du an den Herrn Jesus Christus gedenkst, wird dein Name wieder hingeschrieben. Kannst du Punkte machen. Es macht Spaß. Denn dazu sind wir geschaffen. Einzig und alleine. Und für diese Woche, was ich mir wünsche für euch, ist natürlich, dass ihr Skifahren noch besser lernt, dass ihr euch erholt, dass ihr Freude habt, Menschen kennenlernt. Aber am allermeisten wünsche ich mir für uns alle, und ich, wenn ich sage euch, predige ich immer zu mir selber. Ich bin der Erste, zu dem ich predige. Dass wir wieder lernen, das zu tun, wozu wir geschaffen sind. Zeit mit Jesus zu verbringen. Es gibt keine andere Absicht, warum Gott uns geschaffen hätte. Und wenn du in der Beziehung zum lebendigen Gott stehst, Tag ein, Tag aus, 24 Stunden am Tag, dann bekommst du als Mensch eine Größe. In diesem riesigen Kosmos. Nämlich nur in der Beziehung zu diesem großen Schöpfer. Wenn du diese Beziehung nicht hast, beziehungsweise nicht pflegst, hast du versäumt, wozu du geschaffen bist. Und wir sind eigentlich nicht existent. Damit möchte ich beginnen diese Woche. Und ich freue mich auf das, was du und der Herr Jesus tun werdet. Lass uns noch beten. Lieber Vater im Himmel, so sehr möchten wir dir danken für deine unendliche Gnade, mit der du uns täglich so überreich beschenkst. Danke, lieber Herr Jesus, dass du von uns nichts verlangst, das wir tun müssten, dass wir nicht aus eigener Kraft irgendetwas erwirken müssen, sondern dass wir einzig und alleine aus deiner Gnade heraus mit dir Gemeinschaft pflegen dürfen. Weil wir nur darin unseren letztendlichen Sinn finden, weil wir nur darin die Größe haben, die uns zum Ebenbild Gottes macht, und weil wir nur darin etwas von der Fülle entdecken, von der die Bibel so oft spricht. Herr, vergib uns, wenn wir Erfüllung und Zufriedenheit in anderen Dingen gesucht haben und suchen, und lehre uns gerade auch diese Woche auf ganz praktische Art und Weise dahin zu leben, wozu du uns geschaffen hast, nämlich mit dir zu leben, mit dir Gemeinschaft zu pflegen, 24 Stunden am Tag, jede Minute, im Alltag, beim Skifahren, beim Essen, im Reden mit dem anderen. Herr, ich möchte, dass wir das lernen, ganz praktisch. Danke, Vater, dass ein Leben mit dir eine wunderbare Freiheit ist, aber eben nur in der Gemeinschaft mit dir, niemals separat davon. Herr, danke für diese lieben Menschen, die du geschickt hast die Woche. Ich danke für all das, was wir voneinander lernen dürfen und womit wir uns gegenseitig ermutigen dürfen, in Freud und Leid. Danke, Herr, für deine Liebe. In Jesu Namen. Amen.